Dr. Ingo Frohböse ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, am Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Und damit hat er seine Passion zum Beruf gemacht. Denn für ihn ist Sport ein Medikament ohne Nebenwirkungen. Im Podcast erzählt er, wie Wearables der Sportwissenschaft helfen, bisher unbekannte Daten zu liefern und damit Sport noch besser zu therapeutischen und Gesunderhaltungszwecken einzusetzen, erklärt, warum Gesundheit nicht nur ein medizinisches, aber vor allem ein Bildungsthema ist und wieso wir starke Vorbilder brauchen, um dieses Thema besser in die Gesellschaft zu integrieren, und verrät uns, wie genau gesunde Bewegung eigentlich aussieht.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast und ich freue mich auf die heutige Folge wirklich total, denn ich habe einen ganz besonderen Gast, dem ich in einer früheren Rolle schon mal begegnet bin, auch persönlich, und zwar Professor Ingo Frohböse. Hallo, Herr Frohböse.
Hallo, Robert, ich grüße Sie.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Sie sind nämlich, ich würde sagen, wahrscheinlich der maßgebliche Sportwissenschaftler in Deutschland. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über ganz viele Themen zu sprechen, die mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet sind, und freue mich, dass wir jetzt so eine knappe Stunde haben für ein Gespräch, denn Sie sind eine Person, die das Thema Sport und das Thema Prävention in Deutschland wirklich maßgeblich mit vorantreibt im Kontext von Gesundheit und eine Stimme ist, die viele wahrscheinlich auch kennen und die wirklich präsent ist, und freue mich jetzt sehr auf das Gespräch.
Ja, ich kann ja, das, wir sagen ja, präsent ist, ja. Manchmal muss man wirklich lauter reden und häufiger reden, bis Menschen das verstehen. Und das ist so ein bisschen auch meine Obsession, dass ich immer wieder versuche, es immer wieder zu penetrieren, dass endlich mal die Menschen verstehen, dass wir Prävention, deswegen freue ich mich insbesondere auch über das Thema, das wir nämlich heute bereden. Und wir brauchen mehr Visionen und Visionäre auch wie Sie. Und das freue ich mich auch besonders, dass Sie diese zusammenführen und denen ein Gehör geben. Denn das Gehör, das man auch manchmal als Mensch für die Prävention eben doch nicht so häufig findet, gerade wenn man mit den traditionellen Personen darüber spricht, da ist das Gehör manchmal doch ziemlich verschlossen.
Genau, und wir können echt gleich einsteigen. Also Sie sind Sportwissenschaftler, Sie haben den Lehrstuhl an der Sporthochschule Köln, Sie sind wahnsinnig umtriebig, und ich würde mit zwei Fakten tatsächlich gerne mal einsteigen, denn wir wissen seit gar nicht so langer Zeit, dass regelmäßiger Ausdauersport tatsächlich in vielen Fällen bei Depressionen fast besser wirkt als so gängige Psychopharmaka. Und wir wissen auch, dass regelmäßiger Ausdauersport bei verschiedenen Krebsarten so Rezidive genauso gut verhindern kann wie eigentlich eine Chemotherapie. Das sind jetzt erstmal so zwei Fakten, mit denen man einsteigen kann, wie krass powerful eigentlich Sport ist, ja, und das sind ja auch Themen, mit denen Sie sich schon seit langem beschäftigen, also diese Ernsthaftigkeit, wirklich Sport im Gesundheitskontext auch zu verbreiten und wegzukommen von diesem, das ist ganz nett, wenn man das macht und das sollte man vielleicht machen, hin zu wirklich faktenbasierten Themen. Vielleicht können wir da bei diesem Thema direkt mal einsteigen.
Ja, Sport ist für mich ein Medikament. Und vielleicht sogar eins der breitbändigsten Medikamente, welches es überhaupt gibt. Warum? Es hat erstens keinen Beipackzettel, keine Nebenwirkungen. Und das ist schon mal ganz entscheidend. Denn normalerweise haben ja alle die Medikamente, die wirken, haben ja oft auch einen Beipackzettel mit massiven Nebenwirkungen, je intensiver es wirkt. Und das ist beim Sport eben nicht so. Wir haben beim Sport, wenn wir es denn tun, in der Regel alle einen positiven Benefit. Die Vielfältigkeit, also das Breitbandspektrum, ergibt sich natürlich daraus, dass Sport auf alle Systeme des Körpers wirkt und nicht nur auf eine Zelle, auf ein Problem und eben nicht nur Symptome behandelt, sondern Ursachen bekämpft. Denn auch das wissen wir, dass viele lebensstilbedingten Erkrankungen durch Bewegungsmangel hervorgerufen werden. Nämlich, ich gebe mal eine Zahl, in der Welt sterben jedes Jahr 4,5 Millionen Menschen mindestens, so die Statistik der WHO, an Bewegungsmangel. Und daraus resultieren eben eine ganze Reihe an Erkrankungen. Und Sie haben ja gerade schon zwei genannt. Eine ist beispielsweise natürlich dieses große Problem der psychischen Erkrankungen, grassierende Epidemie, ja in unserer krisenbelasteten Welt aktuell. Das betrifft eben nicht nur Deutschland, sondern alle anderen Regionen auch. Und zum Zweiten natürlich das große Thema Krebs, was wir ja immer noch lange nicht im Griff haben, obgleich ja 1968 bereits schon die große Strategie gegen Cancer ausgerufen wurde und verstehen wir heute immer noch fast am Anfang und haben immer noch nicht wertgeschätzt, wie Sie richtigerweise beschreiben, dass Bewegung hier eine der wichtigsten Möglichkeiten des therapeutischen Handelns wäre oder auch im Sinne der Prävention wäre. Einige haben es mittlerweile erkannt, dass Bewegung wirkt. Für depressive Verstimmung haben wir eine wunderbare Datenlage, dass natürlich gerade Ausdauertraining auch gerade auf Gehirnfunktionen so aktiviert und auch Stimmungen auslöst und auch hormonelle Prozesse aktiviert, die eben doch antidepressiv einfach wirken. Das Gleiche gilt einfach, dass Bewegung immer eine immunstärkende Funktion und Rolle beinhaltet. Und das gilt dann eben für alle Erkrankungen, die im weitesten Sinne auch zu einem schwachen Immunsystem immer herangezogen werden müssen und können. Und das ist gerade bei Krebs natürlich einer der Fälle immer. Ja, auch hier haben wir eine wunderbare Datenlage. 1986 haben wir übrigens schon unsere erste Sportgruppe damals in Köln etabliert mit Brustkrebsfrauen, werde es nie vergessen, und zwar mit dem Immunologen, damals Professor Gerd Uhlenbrock in Köln, also der erste Immunologe auch mit Lehrstuhl. Und Gerd lebt übrigens immer noch, auch mit über 90, einer der wahnsinnigsten Wissenschaftler, die ich hier kennengelernt habe. Und er hat sich damals schon getraut, Frauen mal mit einer anderen Therapie zu konfrontieren, nach Diagnose eben Brustkrebs. Und wir haben sie damals täglich aufs Fahrradergometer gesetzt, täglich. Und sind mit denen 30 Minuten moderat geradelt. Und ich kann Ihnen sagen, keiner dieser Fälle hat ein Rezidiv bekommen. Niemand, die das Immuntraining über Ausdauersport gemacht haben. Und daran erkennt man schon. Ja, es ist fast unfehlbar, die körperliche Aktivität, wenn man sie denn richtig ausführt, im Sinne der Behandlung selbst bei diesen schweren Erkrankungen.
Das finde ich halt mega spannend, weil jetzt kommen wir zu einem Punkt, das haben Sie eben schon gesagt, es gibt eine Datenlage mittlerweile. Und Sie haben 1986 diese ersten Studien gemacht. Und bei Sport ist ja eigentlich genauso wie bei Ernährung immer total schwierig, weil man ganz lange Zeit auf die Daten, die jemand irgendwo angegeben hat, auch angewiesen war und die Sachen nicht so richtig in Anführungsstrichen objektiv erfassen konnte. Jetzt Vitalparameter, die man regelmäßig misst im ärztlichen oder klinischen Setting. Und das hat sich ja total geändert, dadurch, dass wir eigentlich alle ab dem Zeitpunkt, wo wir ein Handy bei uns tragen, schon Vitaldaten messen. Also jeder hat sein Handy permanent bei uns. Wir sind irgendwie Cyborgs. Schon fast, ja. Und wir messen permanent so Schritte, die wir gehen. Wir messen Aktivitätszeiten. Wir messen eigentlich, wie oft wir online sind und so. Und es gibt total viel Daten, die jeder erhebt. Und ist das etwas, was jetzt so für diese Disziplin, der Sie auch vorstehen, auch wirklich ein Segen ist, um diesen Zusammenhang zwischen Bewegung und eben dem Thema Sport oder Bewegung als Medizin, als Medikament dann auch zu beweisen und evidenzbasiert zu machen?
Ja, auf jeden Fall, weil wir kriegen jetzt endlich große Populationen. Und das ist das Entscheidende. Und diese großen Populationen führen ja immer dazu, dass wir eine viel bessere Datenlage, noch bessere Datenlage bekommen. Wir haben ja bisher immer sehr stark auf amerikanische Studien uns bezogen, in den letzten Jahren, die, oder in den letzten 20, 30 Jahren, die von Pfaffenberger et al. Gemacht worden sind, wo es einfach darum geht, um große Kohorten sich anzuschauen, aktive Menschen, inaktive Menschen. Aber das Grundproblem bestand immer, das hat man uns zu Recht vorgeworfen, Sport und Bewegung ist ja nicht standardisierbar. So richtig standardisierbar. Genau wie Ernährung nicht standardisierbar ist im Vergleich zu Medikamenten. Das wirft man uns zu Recht vor, wird allerdings, und jetzt komme ich zum Nahen, auch von der Pharmaindustrie und den Ärzten missbraucht, uns vorzuwerfen, dass wir keine Evidenz hätten. Falsch, wir haben nur keine standardisierte Evidenz und das ist ein großer Unterschied. Denn auch wir müssen gerade bei bestimmten Maßnahmen einfach wenn sie nicht klar und deutlich standardisierbar sind, etwas andere Maßstäbe ansetzen. Denn die Evidenz bezogen auf die Expertenmeinung ist zwar erstmal die schwächste Evidenz, die gibt es ja schon seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten schon fast, dass Sport und Bewegung in letzter Form wird. Jetzt zurück zu den Variables. Ja, wir bekommen große Datenlagen. So ist uns zum Beispiel gelungen, was wir bisher nicht wussten, aber wir kennen die Ruheherzfrequenz der Deutschen. Die kennen wir seit Corona. Die liegt bei 61,7 Schläge im Schnitt. Im Osten übrigens mehr, da ist der Impuls ein bisschen höher als im Westen. Wir wissen noch nicht warum. Aber was hat dann, das hat an die Variables, haben uns in die Lage versetzt, das kennenzulernen. Das heißt also, wir können auf große Datenmengen zurückgreifen, um auch ganz normale physiologische Parameter jetzt schon zu erfassen, von denen wir bisher überhaupt noch kein Know-how hatten. Und das bedeutet also, wir werden sogar vertikal als auch horizontal, was unser Wissen, unsere Kompetenzen betrifft, besser, weil die Wearables uns diese Daten liefern, die wir bisher so nicht hatten, vor allen Dingen nicht von vielen, vielen Menschen.
Ja, ja, und das ist natürlich total spannend, weil Sport erfordert ja auch eine gewisse Mitarbeit, ne? Also passiven Sport, gibt es so nicht. Ja, es gibt, ich erinnere mich noch an so eine Werbung für so Bauchweggürtel in den 90er Jahren mit elektrischen Impulsen, wo man irgendwie ohne was zu tun dann irgendwie angeblich ein Sixpack kriegen sollte. Aber das ist auch das einzige Mal, wo irgendwie so eine Kommunikation, glaube ich, stattgefunden hat. Also passiven Sport gibt es nicht. Sport ist immer auf Mitarbeit angewiesen von Patientinnen und Patienten. Und die müssen ja verstehen, was es ihnen bringt. Sonst machen die das ja im Zweifel nicht. Und ich vermute, es gibt immer so nach einer Diagnose, ob es jetzt nun Krebs ist oder Herz-Kreislauf oder was auch immer, nach einer Diagnose gibt es so ein kurzes Fenster, wo Menschen dann auch in der Lage sind, ihr Verhalten anzupassen oder eben diese Motivation haben. Da brauchen die eine Anleitung. Und was wir sehen in den Leitlinien, ist halt ganz oft so ein Nebensatz, soll sich mehr bewegen oder so. Ne? Und keiner weiß, was ist das? Wie genau, ja, was für eine Art von Bewegung. Und da würde mich auch total interessieren, weil wir haben ja so viele digitale Möglichkeiten, jetzt Menschen auch ja mit so einem Companion zu begleiten und dieses Thema reinzucoachen, wie sie, was da ihre Vision ist und an was sie da so arbeiten, um das auch möglich zu machen, dass es für die Breite verfügbar wird.
Ja, also wichtig ist das, was Sie sagen. Wenn man einem Menschen sagt, er sollte sich mal mehr bewegen, ist das so, als wenn der Augenarzt sagen würde, kauf dir mal eine Brille. Mehr Inhalt hat das ja nicht. Und das liegt leider natürlich daran, dass wir in der Medizinausbildung zum Beispiel das Thema Sport und Bewegung überhaupt nicht stattfinden lassen. Das heißt, wir schauen noch nicht einmal auf das größte Organ, außer in der Anatomie, auf die Muskulatur im Sinne der Medizinausbildung. Ganz im Gegenteil, sogar man negiert es. In keiner Diagnostik kommt das bisher immer vor. Heißt also, uns fehlt im ärztlichen, medizinischen Bereich komplett das Thema Bewegung und Sport. Und vor allen Dingen die Kompetenz dazu ist überhaupt nicht vorhanden. Genau wie im Bereich der Ernährung sie nicht vorhanden ist. Ist mal gesund, ist auch keine Aussage, ist aber auf dem vergleichbaren Level. Heißt also jetzt, ja, was würde ich mir visionär wünschen? Dass wir es nicht unbedingt in die Ausbildung von anderen Berufen reinbringen. Nee, mir wäre ganz etwas anderes wichtig, dass wir in die Bildung von Kindern und Jugendlichen, von jungen Erwachsenen, das Thema Gesundheit und körperliche Aktivität und Bewegung reinbringen, dass jeder Mensch versteht. Und deswegen ist es mir wichtig, damit wir lernen, das haben Sie auch richtigerweise beschrieben, eigenständig zu handeln und nicht behandelt zu werden. Denn in der Medizin und gerade bei vielen Erkrankungen werden wir ja behandelt und lernen nicht zu handeln. Bei Sport und körperlicher Aktivität müssen wir aber selber handeln. Und diese Hürde gilt es so weit wie möglich oder diese Barriere einzubrechen. Und das geht nur über Kompetenzen und Bildungsvermittlung so früh wie möglich ab Kindergarten auf, damit wir wissen, wie sieht eigentlich ein vernünftiger Lebensstil aus? Wie muss er gestaltet werden? Und wenn wir das richtig verstanden haben, dann gehe ich davon aus, werden wir auch eine gesündere Gesellschaft bekommen. Und nicht, wie wir gerade erleben, eine zunehmend chronisch kranke Gesellschaft, die uns aufgrund von vielen Faktoren wie Suchtmittelkonsum, wie schlechtes Ernährungsverhalten, wie Bewegungsmangel ja doch droht, sodass 2030 wir vielleicht sogar schon den ersten Kollaps im System haben, weil wir diese Kosten, die daraus entstehen, einfach nicht tragen können. Und das heißt für mich also, ja, Bewegung lernen, Sport lernen. Das ist das eigentlich Entscheidende für unsere Gesellschaft und das wieder vernünftig zu verstehen. Dafür brauchen wir Vorbilder und nicht Behandlungskonzepte.
Vorbilder, einfach weil wir ganz anders daran gehen müssen, dann Menschen auch eigentlich zu motivieren oder wie, warum sagen Sie Vorbilder?
Also Vorbilder in dem Sinne, als dass wir Testimonials für dieses Thema brauchen. dringend. Das meine ich. Ich meine nicht Vorbilder im Sinne, dass ich mir die Fußballmannschaft von Bayern München zum Vorbild mache und sage, okay, die sind ja besonders gesund, sind die nämlich nicht. Nein, normale Menschen müssen ihr Testimonials werden. Und das muss top-down aus der Politik natürlich gelebt werden, so wie wir es mal hatten. Ich erinnere mich sehr gerne an die alten Aktionen von Trimming 130 in den 70er Jahren. Ich erinnere mich sehr gerne daran, wie der Bundespräsident damals voranmarschierte und auch eindeutig das Thema Bewegung, körperliche Aktivität und Sport nach vorne brachte. Und das vermisse ich heute total. Also ein klares Commitment der Politik für dieses Thema. Und zum Zweiten würde ich mir Vorbilder in der Familie wünschen, Testimonials in der Familie wünschen, die nämlich Kinder und Jugendliche anzuregen, stimulieren, aktivieren, Sport und Bewegung wieder zu einem normalen Leben werden zu lassen. Und das meine ich. Ich meine also nicht Sportstars hier in den Mittelpunkt zu stellen. Nee, Vorbilder in dem Kontext, in dem ich lebe, für Bewegung und Sport, die brauchen wir. Und die sind leider nicht vorhanden, weil das Thema nicht stattfindet.
Ja, ja, und jetzt zu dem ganzen Thema Prävention. Ich hatte mal einen wirklich auch spannenden Podcast mit dem Professor Klaus Hurrellmann, der ja da auch total aktiv ist. Sie kennen sich ja sicherlich auch. Und da haben wir sehr viel über Prävention gesprochen. Wir haben ja immer Prävention, also das beginnt im Schulalter, das beginnt mit Schulsport. Da sind Sie auch jemand, der sich total dafür einsetzt, Schulsport ernst zu nehmen und nicht so als irgendwie so ein Fach, was man so machen könnte und was auch ausfallen kann.
Nebenfach.
Ein Nebenfach, genau. Wir haben ja auch kein Gesundheitskompetenz. Wir haben ja ganz viele Fächer nicht, die man eigentlich bräuchte, um auch ein vernünftiges Leben zu führen. Ich bewege mich ja so ein bisschen im Gesundheitswesen und da geht es natürlich um Prävention, aber es geht ja auch um Sekundärprävention. Also es geht um den Moment, wo schon sich etwas anbahnt, ja, wo jemand schon vielleicht lange gesundheitsschädlich irgendwie gelebt hat, aus welchen Gründen auch immer, und dass sich dann eine chronische Erkrankung anbahnt, die auch immer etwas zu tun hat, natürlich mit einem Lebenswandel, den man führt. Was ja aber auch eine Aussage ist, die man erst seit einigen Jahren so treffen kann, weil es ganz lange Jahrzehnte so ein bisschen Praxis war, zu sagen, wir wollen Leuten ja nicht die Schuld geben für ihre Erkrankung, sondern wir behandeln das dann in der Medizin und man externalisierte das so, man delegierte eigentlich die eigene Gesundheit. Und das ist ja auch ein Mindset, von dem wir komplett wegkommen. Also wir kommen ja in unserer Gesellschaft eher dahin, dass wir so ein Divide haben zwischen Menschen, die sich extrem um ihre eigene Gesundheit kümmern, die auch Themen wie Longevity, wie bleibe ich lange gesund und fit, auch im hohen Alter, leistungsfähig, sich damit befassen. Und dann haben wir aber einen anderen Teil der Gesellschaft, der da gar keinen Zugang zu hat, vielleicht auch einfach nicht die mentalen Kapazitäten, ja, aufgrund der Lebensumstände. Und mich würde total interessieren, was Sie denken, wie da Sport und Medizin zusammenarbeiten müssten und welche Konzepte wir da brauchen, um einfach diese Menschen mit chronischen Erkrankungen dann auch abzuholen. Ja, sei es Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf oder auch Krebs.
Also wie wir wissen ja, und jetzt sind wir bei meinem Thema Sekundärprävention, dass wir in Deutschland herausragend sind in der Behandlung von Risiken. Ja, wir behandeln den Bluthochdruck. Jeder Deutsche nimmt statistisch betrachtet eine Blutdrucktablette. Wenn wir beide schon keine nehmen, dann muss schon einer drei nehmen. Das muss man sich nur mal vorstellen. Ja, das Thema Cholesterin, gleiches Thema. Ja, auch da behandeln wir Menschen, die nur Risiken haben, aber noch keine Erkrankung. Das heißt, da sind wir herausragend drin. Und trotzdem vermeiden wir vieles nicht. Trotzdem taucht Diabetes auf. Trotzdem kommt es zu vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil. Natürlich, und jetzt sind wir auch an der richtigen Schnittstelle, wir müssen endlich lernen, Kausalität zu bekämpfen und nicht Symptome. Und das erwarte ich von der Medizin. Und Kausalität ist eben nicht der Bluthochdruck, sondern auch der hat eine Ursache. Kausalität ist eben nicht die Fettstoffwechselstörung. Kausalität ist eben auch nicht das Übergewicht oder auch letztendlich viele andere Erkrankungen, sondern kausal liegt eben etwas weit vorher zugrunde und das ist der Lebensstil. Und da gilt es eben, Achtsamkeit zu entwickeln von jedem anderen, auch Selbstverantwortung zu geben. Und auch das heißt für mich, ja, bitte Medizin, macht eure Patienten endlich kompetent. Informiert sie und informiert sie richtig. Und das allerdings Kompetenz zu machen, setzt auf der anderen Seite natürlich auch Kompetenzen wieder voraus, die dafür notwendig sind, dass andere Menschen kompetent gemacht werden müssen. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Eingangswort. Wir haben keine Kompetenzen zum Bereich Bewegung und Sport in der Medizin. Die gibt es nicht. Und dementsprechend ist das Beratungsmandat auch nicht dort. Es ist bei Bewegungsfachberufen, ist das Beratungsmandat für Bewegung und Sport angesiedelt. Und da ist unser System im Augenblick leider nicht in der Lage, das, oder vielleicht will man das auch nicht, das genauso zu gestalten, dass wir nämlich interdisziplinär Themen angehen, sondern wir gehen sie nur monokausal an oder monosymptomatisch an. Und solange wir dieses System nicht dort aufbrechen und Verantwortung interdisziplinär in die Hand nehmen, dazu gehören für mich Psychologen, dazu gehören für mich Ernährungsberater, Bewegungswissenschaftler und Medizin gleichberechtigt und nicht hierarchisch angeordnet. Solange wir das nicht schaffen, werden wir leider in diesem Behandlungssystem verbleiben.
Werbung. Unser Werbepartner Dr. Lipp ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr. Lipp 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlipp.de oder in der Dr. Lipp App. Werbung Ende.
Es ist so lustig, dass Sie das sagen, also mit dem gleichberechtigt, weil ich stelle mir das schon so vor, in der ganz klassischen Medizin, dass man als Sportwissenschaftler ist man so, naja, okay, der nennt sich zwar Wissenschaftler, aber das ist so ein halber Hokuspokus.
Wissen Sie, wie mein Dr. Sportwiss früher immer genannt wurde in der Anfangszeit von meinen Freunden aus der Medizin? Dr. Klimmzug. Ja, da kennt man das schon. Ja, wie despektierlich manchmal darüber geredet wurde, auch immer noch betrachtet wird. Ja, dabei ich sage Ihnen, unsere Doktorarbeiten sind häufig viel, viel wertiger als medizinische Doktorarbeiten in letzter Konsequenz.
Ja, okay. Also da brauchen wir dringend auch einfach einen Paradigmenwechsel. Ja. Ich finde es so spannend, weil ich mir natürlich anschaue, was gibt's so für Konzepte, die innovativ sind, die gerade entstehen. Und wir haben ja seit einigen Jahren auch Risikokapital im Gesundheitswesen. Jetzt wieder weniger, weil wir eine globale Krise haben. Aber das Gesundheitswesen war lange so ein Feld, wo relativ wenig Innovation durch Startups zum Beispiel entstanden ist, weil es so hoch reguliert ist und Investoren davor eher zurückgeschreckt haben. Jetzt habe ich gerade vorletzte Woche oder so eine Finanzierungsrunde gesehen. Einer der Gründer von Spotify, ja, größte Musikstreaming-Plattform, kennt, glaube ich, jeder, hat ein neues Gesundheitsstartup gegründet, wo man quasi so präventiv sich jedes Jahr durchscannen lässt. Die haben auch so ein paar abgefahrene Gimmicks, ja, wo man irgendwie sich in so einen Scanner setzt, aber da werden auch Bluttests gemacht und so im Prinzip so ein Standard-Check-up. Und wo dann eben Menschen individuelle Präventionssachen angeboten werden, um eben gesund zu bleiben. Und diesen Trend kann man schon beobachten, auch global, auch in den USA gibt es solche Konzepte, auch in Österreich, auch in Deutschland mittlerweile, wo es eben darum geht, Menschen zu ermöglichen, ganz lange gesund zu bleiben. Und das etwas ganzheitlicher, also nicht nur Cholesterin und Bluthochdruck. Also das, worauf sich im Prinzip das Gesundheitssystem in Deutschland so ein bisschen fokussiert hat. Wie würden Sie sich das vorstellen? Wenn man jetzt mal überlegt, wir hätten so eine Journey, so eine Lebensjourney, und wir würden jetzt anfangen mit guter Ausbildung in den Schulen. Was bringt Sport? Was bringt es mir fürs Leben? Wie würde Sport wirklich integriert werden? Also wie würden Sie sich das ganz praktisch vorstellen? Und auch diese Sport-Check-ups und so.
Vielleicht auch nochmal zu dem, was entwickelt sich gerade in der Welt. Das finde ich total gut. Es hat schon mal einen ersten kläglichen Versuch leider gegeben, der ist gescheitert. Und zwar hat in den 90er Jahren bei eine große private Versicherung mal ein System versucht, eine Versicherungspolice einzuführen, das Euro-Fitness-Profil, so hieß das. Eine wunderbare Idee. Was wurde gemacht? Es wurde Diagnostik angeboten, dort in der Police. Und man bekam bei einem vernünftigen, gesunden Verhalten eine Beitragsrückerstattung. Jedes Jahr wurde man vermittelt, vermessen und quasi analysiert. Und wenn der Lebensstil dementsprechend Leistungsfähigkeit, Gesundheitsdaten vernünftig auch zeigte, dann gab es zu einem nur anderen Versicherung, wie ähnlich wie in der Autoversicherung. Fährst du vernünftig Auto, hast du in den nächsten Jahren einen geringeren Betrag. Würde ich mir wünschen, sehr. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Solidargemeinschaft, so wie wir sie gerade haben, all jene Menschen belohnt, die sich letztendlich nicht vernünftig verhalten, die dann nämlich aus dem Fonds relativ viel abstöpfen und alle gesunden Menschen eben nicht. Das ist ein Systemfehler, ein großer Systemfehler. Also ich glaube, wir werden auf Bonus und Malus irgendwann mal kommen. Wo? Sie haben mich gefragt nach der Lebensjourney. Und da erkennt man schon, ja, wir brauchen ein Leben lang körperliche Aktivität als Lebensmittel. Punkt. Es gibt keine andere Botschaft. Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Klassische Botschaft, einfaches physikalisches Gesetz. Das bedeutet, kindliche Entwicklung ist abhängig von körperlicher Aktivität, Bewegung und Sport. Sonst entwickelt sich Kind nicht, sowohl geistig nicht als auch körperlich nicht. Wir haben Lernprozesse, die eindeutig, jetzt bin ich bei der Bildung, Grundschule, Hauptschule, Grundschule, weiterführenden Schulen. Wir haben Lernprozesse, die eindeutig stimuliert werden durch Bewegung und körperliche Aktivität. Eindeutig bewiesen. Lernen mit Bewegung findet besser statt. Konzentrierter, aufmerksamer, effizienter. Wir haben bewiesen, dass in der Ausbildungsphase mittlerweile es viel zu viele Menschen gibt, die in einen Ausbildungsberuf starten und jetzt schon gesundheitliche Beeinträchtigungen haben für unsere Gesundheit, für der Gesellschaft. Ein Super-GAU, weil wir starten bereits mit kranken Menschen ins Berufsleben. Ja, wirtschaftlich ein Super-GAU. Heißt also, wir müssen dringend in die berufsbildenden Schulen körperliche Aktivität mit dem Ziel der Prävention und Gesunderhaltung der Leistungsfähigkeit von Menschen, von jungen Arbeitnehmerinnen einfach versuchen zu realisieren. Ganz wichtig. Denn auf der langen Strecke des Arbeitslebens nichts zu tun und seine Leistungsfähigkeit immer weiter abzuwirtschaften, fällt sowohl dem Individuum vor die Füße, als auch natürlich den Unternehmen und damit der gesamten Gesellschaft und damit unserem Bruttosozialprodukt. Ja, und wir verlieren unsere Wirtschaftskraft. Ja. Heißt also, Unternehmen müssen dringend daran interessiert sein, Gesunderhaltung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu betreiben. Und der letzte, es geht natürlich darum, in der letzten Phase unseres Lebens Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Denn das ist sowohl fürs Individuum absolut interessant und spannend und zum Zweiten auch für die Gesellschaft nicht zu tragen. Und auch da haben wir keine Konzepte aktuell, sondern wir gehen aktuell nur über die Preise, über die Policen oder über höhere Beiträge und versuchen in irgendeiner Form Pflegebedürftigkeit anders vielleicht finanzierbar zu machen. Aber die eigentliche Kausalität bekämpfen wir auch hier nicht. Oder haben Sie schon mal ein Antirollatoren-Training gesehen? Ich nicht. Wenn man einmal dranhängt, hängt man dran. Ja, aber so ist das ja. Und daran erkennen wir, es gibt über die gesamte Lebensspanne, Lebensjourney, keine einzige grundsätzliche Strategie, die immer Bewegung, körperliche Aktivität und Sport mitdenkt. Denn in jeder Lebensphase ist sie ein Lebensmittel.
Okay. Ich finde das übrigens extrem spannend, weil es gibt es nicht institutionell, aber auf der individuellen Ebene kann ja jeder Mensch sich darum kümmern. Und das, also zwei Themen. Das eine ist, gerade bei jungen Menschen wissen wir, so Fitness und gutes Aussehen ist extrem wichtig für eine bestimmte Gesellschaftsgruppe. Für eine andere wiederum ist das irgendwie unerreichbar und da gibt es schon große Probleme, schon im Kinderalter mit Übergewicht und so weiter. Also wir haben da ein Divide der Gesellschaft und wir haben auch viele Menschen, die dann älter sind und die sich fragen, warum kann ein Sportler nach einer Knieverletzung oder so auf dem Platz stehen? Ja, und ich als normaler Patient oder Patientin, mir wird irgendwie empfohlen, mich 4 Wochen zu schonen, also ne, solche Dinge. Und da entwickelt sich ja eigentlich das System mit der gelebten Realität komplett auseinander. Und für mich ist es so, eine Brücke wären digitale Gesundheitsanwendungen. Und da haben wir ja auch viel, oder ich finde es auch total interessant, wenn man guckt irgendwie, dass solche Konzepte wie Liebscher und Bracht, ja, wo es irgendwie um Rückenschmerzen und Muskel-Skelett-Themen geht und das sind dann gar noch nicht mal irgendwie Physiotherapeuten, die da was anbieten, dass die total erfolgreich sind. Also dass es quasi Leute gibt, die ja Unterstützung suchen, wie sie sich bewegen können und wie sie über Bewegung und Sport ihre Gesundheitsthemen eben angehen können. Wie sehen Sie das ganze Thema so mit digitalen Lösungen und auch Selbsthilfe auf YouTube und diese ganze Mängellage, ja?
Also ich bin ja auch auf YouTube unterwegs. Ich habe ja in meinem Formel-Frohböse-Kanal ja auch einen eigenen Kanal, wo ich versuche, so ein bisschen Qualität zu vermitteln. Und das ist das Stichwort. Die Qualität möchte ich gerne dort auch sehen. Heißt für mich, ich habe im Augenblick keine Qualitätskontrolle. Und nicht, weil letztendlich dort ein selbsternannter Mensch vielleicht etwas mal für sich selber realisiert hat, ist er dann gleichzeitig auch ein guter Berater oder Ratgeber für mich oder für alle anderen dort draußen. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich betrachte. Wir brauchen qualitätsgesicherte digitale Systeme, die es eben noch nicht gibt. Insofern verirren sich ja aktuell sehr viele bei diesen Influencern, die manchmal auch nicht sehr seriös und vor allen Dingen sehr qualitativ vernünftig unterwegs sind. Ich erlebe das immer wieder bei Kindern und Jugendlichen, die natürlich gerade bei den Jungen dazu führen, dass sie sich verirren im Fitnesswahn, wobei das wenig mit Sport zu tun hat, sondern es ist ja nur Bildhauerei an sich selbst. Man versucht so ein bisschen den Körper besser zu gestalten, aber daraus resultieren so viele Gefahren. Ich habe schon Jugendliche gesehen mit Bizepsabrissen, weil sie viel zu viel gemacht haben. Auch Ernährungsempfehlungen, die wirklich sehr kontraproduktiv sind, werden dort quasi artikuliert. Insofern ja, ich bin auch ein großer Freund von digitalen Angeboten, weil das in jedes Wohnzimmer hineinkommt. Jeder es immer mitnehmen kann und somit auch die Motivation viel besser auf anderen Systemen, mit anderen Kanälen geschaffen werden kann. Mehr Menschen zu erreichen, einfacher zu erreichen, ohne dass große Barrieren vorhanden sind. Aber auf der anderen Seite brauchen wir eben Qualitätssicherungssysteme, die da drüber liegen, um eben vernünftige Beratungskonzepte, Anleitungskonzepte einfach möglich zu machen. Und wenn wir diese Lücke schließen, deswegen habe ich beispielsweise vor Jahren auch nochmal hier eine kleine Information. Ich habe vor Jahren mal versucht, eine treuhänderische Verwaltung mit den gesetzlichen Krankenkassen hinzubekommen, der Fitnessdaten, ja, wo jeder sich ganz seriös informieren kann. Ich schicke dir meine Daten, du wertest mir die aus und ich bekomme eine datenschutzrechtlich absolut sichere Empfehlung für mich passend und vor allen Dingen auch qualitätsgesichert. Das würde ich mir wünschen, wenn wir nochmal über Visionen reden. Treuhänderische Verwaltung der Fitnessdaten, damit sie nicht nach Amerika gehen, wo ich ausgenutzt werde. Nee, wo ich für mich selber etwas schöpfen kann. Das würde ich mir wünschen, wenn wir wirklich in die Zukunft mal hineinblicken, in die Glaskugel. Dann habe ich auch etwas davon. Denn, jetzt komme ich nochmal zu den Fitnessdaten. Fitnessdaten bringen mir nur etwas, wenn ich sie verstehe und wenn ich sie persönlich nutzen kann. Dafür brauche ich aber Kompetenz. Die Menschen verstehen doch nicht, was Herzfrequenz ist. Die verstehen doch nicht, was Sauerstoffsättigung ist. Die verstehen doch nicht, was Stresslevel, Herzratenvariabilität ist. All das ist ja messbar. Auch gut, dass es messbar ist. So, das gehört nicht in die Hände von Laien, sondern in vernünftige systemische Auswertungssysteme, damit ich sie interpretieren kann. Und auch kein EKG. Wie uns die große Apfelmarke uns anbietet, gehört in die Hand eines Laien. Auch hier brauchen wir letztendlich immer dahinterstehend eine Beratungssituation, die es mir ermöglicht, das zu verstehen, was mit meinem Körper passiert. Heißt also in der Schlussfolgerung, nur digitales Messen reicht nicht aus, das Bereitstellen von digitalen Tools reicht nicht aus. Ich muss sie richtig nutzen, verstehen, interpretieren, damit ich sie anwenden kann. Kann ich das nicht selber, würde ich gerne dies in kompetente Hände geben, treuhänderisch verwaltet, die das dann für mich übernehmen.
Ja, und diese kompetenten Hände müssen ja de facto auch kein Mensch sein, sondern das kann ja auch ein System übernehmen. Und das ist aber natürlich etwas, was ja auch ermöglicht, also wir könnten ja theoretisch, also da gibt es ja zahlreiche Forschungsprojekte, wir können die Daten nehmen von Ihnen oder mir, ja, unsere Variable-Daten, wenn wir kein Variable haben, einfach unsere Mobiltelefondaten, und wir können auch Ableitungen treffen auf die Gesundheit.
Ja, möglich. Möglich auf jeden Fall. Und das sollten wir viel, viel mehr nutzen. Ja. Und wie Sie schon sagen, es gibt wahrscheinlich digitale Lösungen, wie gesagt, Chatbot-Lösungen oder wie auch immer, die dahinter stecken könnten. Und wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem digitalen Präventionsberater, so nennen wir das, wo wir quasi im Sinne etwas besserer Chatbot daran gehen, eben bei Menschen, die bestimmte Probleme schon haben, also die auch schon Risiko- und Sekundärprävention haben, sie einfach auf den Lebensstil letztendlich hinsetzen, der ihnen hilft, darunter zu kommen. Und das kann man natürlich tun. Ja? Und dafür muss ich bereit sein, ein bisschen meine Daten auch hinzugeben, abzugeben, interpretieren zu lassen. Und damit werden meine Daten auch endlich mal für mich nutzbar. Nicht nur gemessen, sondern auch interpretiert.
Und das ist einfach die wirklich große Hilfe. Und also ich glaube das nämlich auch, dass diese Transparenz auch über das eigene Verhalten, und das wissen wir ja aus Studien von früher, die immer eher so damit gearbeitet haben, dass Menschen sich selbst eingeschätzt haben, dass sich Menschen in der Regel auch überschätzen, auch in ihrer Bewegung. Also wenn man wirklich misst, wie viel Schritte geht jemand, dann gibt es da immer irgendwie ein Gap zwischen dem, wie sich Leute selbst einschätzen und zwischen dem, was sie tatsächlich tun. Nur was man messen kann, kann man dann ja letztendlich auch steuern. Und da liegt eigentlich ja eine riesige Chance.
Ich mache immer eine Studie, wie gesund lebt Deutschland, alle zwei Jahre. Und wir befragen natürlich viele Menschen, haben aber auch Messinstrumentare, die das Ganze standardisieren. Da gibt es ja auch standardisierte Bögen. Aber auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, die meisten Menschen sagen, mir geht's doch gut. Ist doch alles okay. Da frage ich mich immer, haben die schon mal in den Spiegel geguckt? Haben sie sich selber schon mal hinterfragt, wie sie sich an ihre ganzen Schwächen angepasst haben und kompensieren, damit sie überhaupt noch einigermaßen mit dem Leben und durch das Leben kommen? Also sieht man, haben Sie recht, die Selbstwahrnehmung reicht in der Regel nicht aus, um ein Verhalten zu verändern. Ganz im Gegenteil sogar. Man deckt an sich auch kognitiv, vielleicht ist das auch menschlich, einfach zu. Bekommt man allerdings Werte, kann man sich erstens selber eichen. Man bekommt einen Spiegel vorgehalten, man bekommt eine Eichung. Es hilft also bei der Selbstwahrnehmung. Und daraus hin kann man dann schöne Schritte ziehen. Also es ist ganz wichtig, so ein bisschen auch mal Selbstreflexion über Daten eben unterstützt, dann zu bekommen.
Ja, jetzt so zum Ende unseres Gesprächs würde mich jetzt natürlich nochmal total interessieren, ein ganz persönliches Thema. Also grundsätzlich ist ja mein Thema eher so immer diesen größeren Business-Kontext für die Gesundheitswirtschaft auch zu erfassen und das Potenzial. Aber beim Thema Sport finde ich natürlich auch super spannend, was Sie jetzt als Fachmann sagen. Ja, was muss man eigentlich tun, um gesund zu bleiben? Sowohl mental gesund zu bleiben, als auch mit dem Muskel-Skelett-System gesund zu bleiben, als auch mit dem Kreislauf, mit dem Metabolismus, so mit allem gesund zu bleiben. Wie sieht eigentlich so eine ideale Sporthygiene aus?
Sammel Bewegungspunkte im Alltag. Das ist das Erste. Ja? Mhm. Bewegungspunkte im Alltag heißt also, reduziere Inaktivitätszeiten, reduziere Sitzzeiten, reduziere Ruhezeiten, also womit ich nicht Schlafzeiten meine, also Schonungszeiten, so genannt, wie man ja auch immer sagt, reduziere das. Wir sind gebaut als Mensch von der Evolution her, dass wir uns bewegen müssen. Und das gilt sowohl für den Körper als auch für den Geist. Beides muss beweglich bleiben, sonst rostet es ein. Körper und Geist gehören unmittelbar zusammen. Geht's dem Körper gut, geht's dem Geist gut. Und dementsprechend resultieren viele psychische Probleme aus einer Unterforderung unserer körperlichen Situation. Wir schaffen es nicht, indem wir den Geist unheimlich stressen, dann über alleinige kognitive Maßnahmen runterzukommen, wenn wir den Körper dabei vergessen. Das heißt, der Körper stellt den Motor für die psychophysische Balance dar. Nutzt also den Körper, und das heißt für mich, nutzt den Körper in dem Sinne, als dass ihr regelmäßig körperliche Aktivität betreibt. Das muss nicht immer Sport sein, um psychophysische Balance herzustellen. Denn macht es nicht, ist der Stress des Körpers auch Stress für den Geist. Was sollten wir jetzt als Hygiene machen neben den Bewegungspunkten im Alltag? Ich würde mir wünschen, 2 bis 3 Mal in der Woche ein Ausdauertraining. Subjektiv unterfordert, regelmäßig, sauerstoffreich, das ist die richtige Maßnahme. Radeln, Schwimmen, Walken, Nordic Walken, egal was Sie tun, Hauptsache sauerstoffreich. Dabei muss passieren eine erhöhte Atemfrequenz, eine erhöhte Herzfrequenz. Also reines Spazierengehen reicht nicht aus übrigens, ja, was viele meinen. Es muss erhöhte Atemfrequenz da sein. Und das Zweite, je älter ich werde, umso wichtiger wird die Muskulatur, sowohl was die Masse als auch die Kraft betrifft. Denn nur Muskeln lassen uns Freunde besuchen, Tasche tragen, am sozialen Leben teilhaben, Kreuzfahrten machen oder was auch immer. Muskeln bewegen uns und sind unsere Beweger fürs Leben. Und da investieren wir viel zu wenig rein. Sie haben ja vorhin schon mal von der Herz-Kreislauf-Gesellschaft gesprochen. Ja, wir nehmen unsere Muskeln nicht richtig in den Blick. Und das finde ich, wie eingangs schon mal gesagt, skandalös. Heißt also, zweimal in der Woche sollte ein Muskeltraining stattfinden. Weil es ist unser größtes Stoffwechselorgan. Es ernährt die Gelenke. Es versorgt und stabilisiert unsere Wirbelsäule. Großes Problem immer noch der Rückenschmerz. Muskeln mögen Zucker. Also sind sie der größte Gegner des Diabetes, weil sie den Zucker nämlich wegfressen und vor allen Dingen letztendlich fördern sie auch sämtliche Durchblutungsprozesse und damit auch fürs Gehirn. Arbeite ich mit meiner Muskulatur, erhöht sich die Durchblutung im Gehirn um 30%, selbst bei einem Spaziergang. Und daran erkennt man, dass auch das Gehirn davon sehr stark profitiert. Und deswegen heißt es für mich, 2 bis 3 Mal in der Woche Ausdauertraining, 2 Mal in der Woche Muskeltraining und so viele Bewegungspunkte wie möglich im Alltag sammeln.
Ja, super. Ich fühle mich jetzt gerade total motiviert, hier in Athen in mein Fitnessstudio zu gehen. Es ist eh viel zu heiß draußen. Das also sind ja Sachen, die kann man relativ einfach umsetzen. Das ist ja nun wirklich keine Rocket Science. Man muss ja mittlerweile nicht mal mehr irgendwelche Geräte haben. Man kann eigentlich alles bei YouTube machen und irgendwie Trainer finden für alles Mögliche.
Und das Wichtigste ist ja, wir haben unser Trainingsgerät immer dabei, ist der Körper. Also das kann man überall machen. Wir können doch überall Kniebeugen machen. Wir können doch überall mal einen Hochzehenstand machen. Wir können doch überall mal die Treppe nutzen und hochgehen und. Also wer denn will, der kann auch.
Ja, total gut. Also Top-Motivation für mich heute. Das ist jetzt wahnsinnig spannend, weil ich eben auch glaube, dass hier eines der großen ungehobenen Potenziale liegt, wo wir einfach viel sehen werden in der Zukunft, weil wir das brauchen in unseren Gesellschaften, weil Gesundheit lässt sich einfach nicht anders erhalten als über auch das Zutun von Menschen. Und das fängt ganz früh an. Deswegen die Vision, die sie haben, finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Und und ich freue mich total, dass wir jetzt sprechen konnten, weil Sie ja eben auch eine der Personen sind, die genau dieses Thema in Deutschland so immer versuchen, ins Bewusstsein zu rücken. Und ich hoffe, dass Sie da noch viel, viel, viel Gehör finden werden. Vielen ganz herzlichen Dank, Herr Professor Frohböse.
Ich gebe ja nie auf. Gesundheit kann man nicht kaufen, die muss man machen. Das ist das Fazit.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.